SWR 2 Tandem.
Eigentlich könnte sie mit 71 ihre Rente als Ex-Verlegerin genießen. Aber Mascha Kauka fliegt regelmäßig in den ecuadorianischen Regenwald, um sich dort weiterhin für den Schutz des Urwaldes und seiner Bewohner zu engagieren. Der Kontrast zwischen ihrem Edelwohnviertel in München und den Tagesmärschen über matschigen Urwaldboden könnte größer nicht sein. Ihr Leben zwischen Häuptlingen, Urwaldausbildung und Bedrohungen, nicht nur durch die Holzmafia, schildert die Münchnerin im Gespräch mit Nathalie Putsche.
Ich habe ein Video gesehen, wo Sie mit einer kleinen Cessna, glaube ich, am Rande des Urwalds landen, aussteigen und Sie mit Jubel und Klatschen, vor allem von Indianern, begrüßt werden. Sie werden herzlich umarmt. Wann werden Sie das nächste Mal wieder so begrüßt werden?
Ich hoffe, dass sie mich immer so begrüßen. Bisher war es meistens so. Ich war gerade erst. Also insgesamt bin ich 3-mal im Jahr oder sogar 4-mal im Jahr in Ecuador und verbringe zusammengerechnet 4 bis 5 Monate dort.
Ist das eigentlich, wenn man so begrüßt wird, so glücklich und erwartungsvoll auch ein bisschen, ist das nur Wiedersehensfreude oder auch sowas wie Respekt, weil wir gerade bei Indianern sind, Respekt vor einem Häuptling?
Also Respekt vor einem Häuptling ist übertrieben. Das ist es sicher nicht. Es ist primär, haben wir ein sehr familiäres Verhältnis. Also ich würde sagen, es ist einfach so, wie wenn man ja ein Familienmitglied oder einen lieben Freund wieder trifft und sich freut. Und natürlich komme ich ja nicht nach Jahren wieder, also ich komme ja relativ häufig. Aber trotzdem, die leben halt im Wald und wir haben relativ wenig Kontakt, wenn ich nicht gerade direkt bei ihnen, persönlich bei ihnen bin. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, und das bringen sie auch zum Ausdruck, dass sie immer wieder froh sind, wenn ich zurückkomme. So ist es.
Wer kommt da zusammen?
Das ganze Dorf. In Charamenza, das ist der Ort bei dem Volk der Achua, wo eben unsere Akademie angesiedelt ist. Und bei dem Volk der Shua, das ist ungefähr eine halbe Flugstunde entfernt. Der Ort heißt Juvins. Und ja, ist auch Akademiesitz, war im Rahmen unseres Pilotprojekts seit dem Jahr 2000 eine Modellgemeinde. Da haben wir damals ausprobiert, kann man wirklich sagen, ausprobiert, studiert mit der Gemeinde zusammen, wie in Zukunft zeitgemäßes Leben und Arbeiten im Wald ausschauen kann.
Sie haben ganz viele Projekte dort verwirklicht. Mit den Chachi-Indianern hat alles begonnen. Vor wie vielen Jahren mittlerweile?
Es war 1980, vor 36 Jahren.
Wow.
Wahnsinn.
Was ist genau passiert? Sie waren ja eigentlich als Touristin unterwegs, oder?
Wir waren beide, mein Mann und ich, waren als Touristen unterwegs, weil ich gerne Indianer im Urwald kennenlernen wollte. Also das habe ich nachhaltig geschafft, würde ich sagen.
Sie haben sich das richtig vorgenommen?
Ja,
haben
ich
gesagt,
habe mir vorgenommen, ich will Indianer im Urwald sehen. Also wir waren schon in Südamerika unterwegs gewesen, aber eben in den Anden. Gut, und dann haben uns Freunde aus Quito, Ecuadorianer, haben uns empfohlen, haben gesagt, ja, also Amazonas ist zu weit, aber wenn ihr an die Küste runtergeht, da gibt es einen Bergurwald mit einem Volk drin, mit den Chachi, und das ist nicht zu weit und da könnt ihr hinfahren und ist auch eine hübsche Gegend außerdem. Und das haben wir gemacht, mit dem Kanu und dem Rucksack, Zelt zu zweit, sind wir los, so wie die es beschrieben hatten, da konnte man nicht viel falsch gehen, weil es war alles Urwald und ein Fluss und den sind wir halt raufgefahren. Und kamen nach ein paar Tagen auch zu den Chachi. Und die sprachen natürlich erstens kein Wort Spanisch und waren auch sehr scheu und lebten auch nicht in Dörfern, sondern so in so einzelnen Stelzenhäusern. Also wir haben uns da nicht reingetraut, um ganz ehrlich zu sein.
Wie ist es denn letztendlich dann zur Begegnung gekommen mit diesen scheuen Indianern?
Ja, ja, also nach 4 Tagen die Indianer immer nur von unten und außen anschauen, haben wir gesagt, jetzt trauen wir uns mal. Und kamen dann tatsächlich an einem Dorf vorbei. Das war das erste Dorf, was wir gesehen haben. Wir haben also gewartet und kurz vor 6 kam ein Kanu mit einem älteren und einem jüngeren Mann drin. Und das war der Gobernador mit seinem Sohn. Und der Sohn, der sprach fließend Spanisch, Gott sei Dank, der Häuptlingssohn. Und dann haben wir unser Anliegen vorgetragen und dann sagte der Vater, wir können da bleiben und wir müssten noch nicht mal zelten. Sie hätten ein neu gebautes Haus für ein junges Paar, die noch nicht reingezogen sind. Und wenn wir wollen, dürfen wir in dem Haus schlafen. Und ja, und dann saßen wir da und haben unsere Spaghetti gekocht und es war stockduster. Und die Hängematten aufgehängt und plötzlich kam ein Fackelzug vom Dorf her auf unser Haus zu. Und wir haben nur geahnt, irgendwelche, ja, halt nackte Oberkörper, Männer mit Fackeln, und die kamen direkt auf uns zu. Also wir landeten schon in Gedanken im Suppentopf. Wir hatten wirklich Schiss, muss man ehrlich sagen. Also ich weiß noch genau das Gefühl. Und wir saßen in der Mitte schon so und alle rundherum, und keiner hat ein Wort gesagt. Und dann hat der Häuptlingssohn gemeint, gut, also mein Vater hat ja gesagt, ihr dürft hier übernachten, es ist auch, das gilt. Aber wir müssen natürlich wissen, wer ihr seid, woher ihr kommt, was ihr wollt und so weiter. Gut, und dann ging's los. Chapalachi, Spanisch, Bayerisch. Und dann haben sie als erstes gefragt, ja, also wir kennen drei Sorten Weiße, Holzfäller, Goldsucher und Missionare, zu welcher Gruppe gehört ihr? Dann haben wir gesagt, zu gar keiner, wir sind Touristen. Was Touristen sind, wussten sie nicht, 1980. Und so ging das 2 Stunden lang. Und dann sagte der Häuptling, wir haben natürlich ganz viel von dem, was ihr da erklärt habt, nicht verstanden. Aber mein Vater meint, dass ihr keine schlechten Leute seid. Und wenn ihr wollt, dürft ihr bleiben.
Und wann wurde etwas Konkretes draus? Also man liest überall, wenn man sich über sie informiert, dass die Chachi sie um Hilfe gebeten haben. Wie sah diese Hilfe aus oder wie sah diese Bitte um Hilfe aus?
Da gab es ein Abschiedsessen. Da kam, rückte er dann mit der Sprache raus. Da sagte er, ja, also wir haben ein großes Problem. Mein Vater macht sich Sorgen, wir alle machen uns Sorgen. Unser gesamtes traditionelles Siedlungsgebiet ist vom Staat an ausländische Holzgesellschaften verpachtet worden. Und diese ausländischen Holzgesellschaften holzen nicht nur ab, sondern sie verlangen die Aussiedlung von uns. Ihr müsst uns helfen. Das müsst ihr machen. Ihr müsst uns vermessen lassen, dann gehört es uns und dann können wir die Holzgesellschaften rausschmeißen.
Und sie haben vermessen.
Es kam schon dazu, naja, also zunächst mal war uns beiden klar, es geht eben einfach nicht. Tja, und dann waren wir noch auf Galapagos, und bis wir nach Hause gekommen sind, eine Woche später kam schon ein Brief von ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon irgendwie ein bisschen, ich war angefixt. Ja. Das allererste war, ich musste meinen Mann überzeugen, weil ohne den ging es natürlich gar nicht. Und da habe ich mir einen treudeutschen Fragebogen ausgedacht, 70 Fragen, alles richtig Volksbefragung, also die Struktur, wie viele sie sind, historisch, Beziehung zur Regierung, was sie können, was sie wollen, was sie machen. Und ja, nach über einem halben Jahr kam ein Päckchen mit 40 Manuskriptseiten drin und einem langen Brief. Und da hatte der also wirklich 3/4 der Fragen beantwortet. Und das war der Moment, wo auch mein Mann gesagt hat, meine Güte, also wenn die sich so viel Mühe geben.
Man muss dazu sagen, da treffen ja wahnsinnig unterschiedliche Kulturkreise aufeinander. Sie, die weiße Europäerin, die keine erfahrene Entwicklungshelferin war. Sie als Verlegerin, Kochbuchautorin. Und auf der anderen Seite die Ureinwohner des Regenwaldes. Gab es da nicht auch immer wieder wahnsinnige Verständigungsprobleme?
Zunächst mal war der Umgang von Anfang an sehr freundlich, weil sie hatten uns ja gebeten, ihnen zu helfen. Ich habe schon immer gefragt, natürlich, wollte ja schnell mehr wissen. Aber ich habe dann gemerkt, dass sie oft einfach mauern. Unser einer sagt, geht, das machen wir doch schnell so und so. Und dann ist es für die entweder ganz fremd oder es geht nicht aus dem Grund, den sie dir nicht sagen. Und das kann ganz häufig, sind es alles, was in Richtung sexuelle Themen geht, Mann-Frau-Beziehungen, also diese ganzen Dinge. Und die werden noch nicht mal ausgesprochen. Da muss man dann erst forschen, warum wollen die das jetzt nicht, obwohl es so einfach sein könnte. Der Vorteil ist, dass ich eine Frau bin. Ich bin als Weiße und als die, die ihnen hilft, auf dem Level von den Stammesältesten und kann mit allen Männern natürlich verhandeln. Und dann aber kann ich selbstverständlich von der Versammlung aufstehen und rüber in die Küche gehen. Und dann reden wir auch über Frauenthemen. Wenn wir nur unter Frauen sind, dann erzählen sie mir auch von ihren Unterleibsschmerzen und weiß ich was alles. Also ich hatte nie ein Problem, sofort voll akzeptiert zu werden. Also das hat sich über Jahre hingezogen, die Vermessung. Und in der Zeit haben wir schon angefangen, diese Gemeindeentwicklung, Schule, Gesundheit, Landwirtschaft, also das alles in Gang zu bringen. Denn es war die Auflage, das ist der zweite Punkt. Also einmal, sie kriegen ihr Land, wenn es vermessen ist, aber der Staat verlangt, dass sie sesshaft werden. Und die Chachi waren Flussnomaden. Und unsere Aufgabe war von Anfang an nicht nur das Vermessen, sondern im Parallel in diesem Zuge sie zu begleiten, auf dem Weg von jagenden und fischenden Flussnomaden zu sesshaften Bauern und Handwerkern. Und das ist natürlich Arbeit in sämtlichen Bereichen.
Genau, und ich stelle mir das einfach nicht nur ganz wunderbar natürlich auf der einen Seite vor, aber auf der anderen Seite, Sie haben wahrscheinlich auch zwischendurch mal hier und da ein paar Nerven verloren. Gab es jetzt nie den Gedanken, ich muss zurück, ich kann nicht mehr oder nie. Ich lasse das?
Nie, nie. Es war schon manchmal sehr, sehr schwer. Und mein Mann hatte mal eine Phase, wo er gesagt hat, sag mal, jetzt allmählich haben wir schon so viel getan, gibt ja auch noch was anderes im Leben.
Was ist denn eigentlich mit Freunden und Bekannten und Verwandten hier gewesen? Hat man sie für verrückt erklärt zwischendurch?
Sicherlich. Einige erklären mich bis heute für verrückt. Das ist ja auch das Einfachste, einfach zu sagen, die spinnt. Die Mehrheit der Freunde hat es positiv aufgenommen, denn die waren ja auch in unserem Alter, die waren neugierig. Wir haben ja dann 1982 den ersten gemeinnützigen Verein gegründet, die Indio-Hilfe. Den haben wir zusammen mit Freunden gegründet, Familie und Freunden.
Sie haben sich dann auch dort vor Ort mit der Holzmafia angelegt.
Ich habe mich so ziemlich mit allen angelegt. Ich habe mich mit der Holzmafia angelegt, mit der Kirche, mit anderen Hilfsorganisationen, Korrupten, mit dem Staat. Man legt sich automatisch, wenn man einem indigenen Volk hilft, legt man sich automatisch rundherum mit allem an. Also es war natürlich ganz klar, durch die Vermesserei waren die Holzgesellschaften sauer. Dann die Missionare, die dort waren, das waren nun welche von dieser, ich sage keine Namen, nordamerikanischen Sekte, die hatten die Indianer wirklich ausgebeutet, die haben den Schulmaterial zum fünffachen Preis verkauft und weiß ich was alles, also die haben ein richtiges Geschäft gemacht. Und der Staat sowieso, alle Staaten, alle Regierungen sind gegen die eigene indigene Bevölkerung, überall, auch in den Nachbarländern. Und dann gibt es die Machenschaften von ausländischen, also von Hilfsorganisationen, internationalen, die eben auch in Wirklichkeit wirtschaftliche und politische Interessen verfolgen und unter dem Deckmäntelchen Entwicklungshilfe nur Türöffner sind.
Sie haben gekämpft, Sie kämpfen fortwährend. Und ecken damit eben an, sie sollen sogar schon mal entführt worden sein.
Ja, zweimal. Aber da spreche ich nicht gern drüber, weil also einmal war es eine Holzgesellschaft und einmal war es eine Hilfsorganisation. Aber ich erkläre das nicht gerne, weil die heute noch in Ecuador arbeiten und wichtig sind. Und wenn ich das ausführlich erklären würde, würde ich mich und meine Arbeit gefährden.
Wo nehmen Sie diese Power her, diese Stärke, wenn man zweimal entführt worden ist? Ich meine, das muss doch irgendwas mit einem machen, aber sie stehen ja, wieder auf und machen
gut,
weiter.
Es ist ja gut ausgegangen. Ja und gerade extra nicht. Sie haben uns auch schon mal alles abgebrannt. Da haben wir gebaut und gebaut und gebaut, dann haben sie uns alles abgebrannt. Und ich war da, sie haben es abgebrannt, gerade extra, damit ich dabei bin und dann hinterher sage, nee, also jetzt reicht's und ich gehe. Sie wollten uns rausickeln. Aber wir haben Feuer gelöscht, saßen da, ich war im rosa, ich werde nicht vergessen, im rosa Pyjama, weil es in der Nacht ausgebrochen ist, das Feuer. Und ich war patschnass vom Wasser und schmutzig und alles. Und dann saßen wir da bis in der Früh und haben aufgepasst, dass die glimmenden Balken und das alles nicht dann sich nochmal entfacht. Und dann haben wir an demselben Morgen, wie wir da saßen, beschlossen, jetzt wird wieder alles aufgebaut.
Auf den Internetseiten Ihrer Stiftung Amazonica lautet die Vision der Stiftung wie folgt: Die Indianervölker Amazoniens wollen mit ihrem Wald und ihren Traditionen zeitgemäß leben. Dazu müssen sie ihrer Jugend eine Zukunft im Wald bieten. Amazonica entwickelte mit Mustergemeinden der Achua, Shua und Quichua Ecuadors ein Modell für zeitgemäßes Leben und Arbeiten im Wald. Können Sie einfach versuchen, mir so ein bisschen zumindest ein Bild von all diesen Projekten zu vermitteln?
Also wir haben natürlich absolut nicht vor, da drin irgendwas einzurichten, was man hier am Straßenrand überall finden kann. Gerade weil unser übergeordnetes Ziel über all dem, was Sie gerade vorgelesen haben, ist für uns der Naturschutz, der Schutz des Regenwaldes. Wir wollen den tropischen Regenwald für die Menschheit erhalten. Und deshalb arbeiten wir mit den Völkern, denen dieser Regenwald gehört, denn sie haben den ja mit Landtitel. Aber, jetzt kommt das große Aber, man kann komplett vergessen, dass es heute noch indigene Völker gibt, die paradiesisch wie eh und je leben. Die gibt es nicht mehr. Sie können nicht mehr wie früher leben und die meisten sitzen zwischen zwei Stühlen und haben so eine No-Future-Haltung oder rennen raus in die Stadt und kommen dann dort im Slum, kommen unter die Räder. Und die sind also in einer ganz schlimmen Situation und waren auch schon in dieser traurigen Situation, als ich sie kennenlernte. Man kann nur nach vorne, erstens, aber natürlich nicht blindlings und nicht zu schnell, sondern wir sagen immer, wir müssen ihnen heutzutage helfen, sich zeitgemäß anzupassen, ohne dabei zu großen Schaden zu nehmen. Und zeitgemäß anpassen heißt Bildung, sonst geht gar nichts. Sie müssen das aus der Zivilisation picken, gibt es ja auch positive Dinge, was für sie im Wald nützlich ist, um besser leben zu können, also alles erneuerbare Energien. Und dann, ja, Wissen natürlich in vielen Bereichen. Wir machen auch in kleinem Rahmen Landwirtschaft, Kleintierhaltung, damit der Wald nicht überjagt wird. Und man muss ihnen dadurch, dass sie zusammenleben, Hygiene beibringen, unbedingt. Und dann natürlich der medizinische Bereich, damit auch die anderen Projektbereiche weitergehen können. Denn wenn die krank sind, dann bricht einfach alles zusammen. Wir haben das erlebt bei der Malaria, wir hatten eine extreme Malaria-Epidemie. Der Staat wollte nichts machen, eigentlich wäre der Staat ja da zuständig gewesen, aber weit weg im Wald drin, da geht keiner gern rein und es ist ihnen auch wurscht, wenn da ein paar Indianer sterben. Und dann im Endeffekt haben wir gesagt, gut, dann müssen wir es selber machen. Und dann haben wir Sanitätsstationen gebaut, 112 Dörfer bauten wir 12 Sanitätsstationen, die strategisch so lagen, dass man aus jedem Dorf innerhalb eines Tages an die Sanitätsstation kommen kann, zu Fuß oder mit dem Kanu. Und dann haben wir in sämtlichen 112 Dörfern Malariahelfer ausgebildet, die wussten, wie man den Blutstropfen nimmt. Die hatten Objektträger, Blutstropfen nehmen und dann sind die mit den Blutstropfen von dem Patienten mit Verdacht auf Malaria dann mit dem Kanu oder zu Fuß in die Sanitätsstation gefetzt. Dort saßen unsere Laboranten, unsere frisch Ausgebildeten mit dem Mikroskop, haben sich das angeschaut, haben festgestellt, was es ist, haben die Medikamente dem Helfer gegeben und der fetzte wieder heim und wusste, wie er seine Patienten zu behandeln hat. Das haben wir exerziert 3 Jahre lang und die Region ist bis heute malariafrei. Sie haben alle noch ihre Medizinmänner, also die Naturheilweisen, jetzt gar nicht im Sinn von Mords, Schamane und Hokuspokus, sondern es sind ja wirklich Leute, wie bei uns früher, die Kräuterweiber, die einfach wissen, wozu welche Wurzel und welches Kraut gut ist und das sehr geschickt auch anwenden. Also ich lasse mich zunächst immer von denen behandeln, wenn was ist. Und das muss erhalten werden. Also alles, was traditionell heutzutage noch funktionieren kann, wird erhalten. Und alles andere müssen wir von draußen uns holen und ihnen dann aber zeigen. Nicht einfach hinstellen, sondern wir müssen es mit ihnen praktizieren. Wir müssen ihnen erklären, warum es gut ist, wie es funktioniert, wie man es pflegt, wie man es erhält. Denn sie sind überhaupt nicht gewöhnt, ja, was zu erhalten, was zu pflegen. Das mussten sie ja niemals. Alles, was sie zum Leben brauchten, hat ihnen der Wald gegeben.
In der Fortfolge dieses, wir müssen ihnen das und das zeigen, um auch Erhalt der Natur dort zu gewährleisten, haben sie auch die weltweit einzige Urwaldakademie gegründet. Es gibt, glaube ich, zwei Niederlassungen. Worin können sich denn die Indigenen dort ausbilden lassen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also zunächst mal haben wir gesagt, wir suchen uns Orte, zentrale Orte, idealerweise an einer Mustergemeinde, weil ja da schon alles geschaffen wurde, da kann man sich's anschauen, wie die Landwirtschaft geht, wie Solarenergie funktioniert und wie eine Krankenstation ausschaut und das Klohäusel und weiß ich was alles. Also das war also ideal an den Mustergemeinden und da haben wir gesagt, die Modellgemeinden, die sich am beispielhaftesten entwickelt haben, werden Sitz der Akademie, um andere Indianer auszubilden. Das war der Ursprung. Denn wir brauchen ja Lehrer, wir brauchen Elektriker, wir brauchen auch moderne Berufe für den Wald. Und vor allen Dingen auch politisch ist übertrieben, aber sagen wir mal indigenen Führungskräften. Weil wir haben gesagt, es hilft ja nichts, dass die Basis was lernt und dann ist da oben irgendein Dummkopf, hat es Sagen, der es noch nicht mal kapiert, um was es geht. Also wir müssen auch gerade den zukünftigen indigenen Führungskräften klar machen, wie der neue Weg ist und wie sie überleben können mit ihrem Volk. Und da haben wir dann zusammen mit der Universität Cuenca, das ist unsere in Ecuador, die Universität, staatliche Universität Cuenca, die uns mit uns einen Kooperationsvertrag hat und die schickt uns auch Dozenten in den Wald. Und dann kam der nächste Schritt, das ist jetzt der wesentliche und der interessante für hier, für Deutschland und alle anderen, dass wir gesagt haben, okay, Indianer ausbilden ist eins, aber der Wald wird ja eigentlich immer wieder die Idee, den Wald erhalten. Der Wald wird ja eigentlich von außen und durch die Industrienationen kaputt gemacht. Also wir müssen die Jugend der Welt, die junge Intelligenz ansprechen, damit sie kapiert, warum das nicht kaputt gemacht werden darf, um es mal sehr simpel auszudrücken. Und das sind nun mal die Studenten, die heutzutage an den Hochschulen und Universitäten sitzen. Vor allen Dingen kommen eben viele Dozenten mit ihren Semestern, die gerade den Bachelor oder Master oder Doktor machen müssen, kommen zu uns im Wald, um dort zu forschen.
Durch die Ausbildung entstehen ja für die indigen dann auch Arbeitsplatzmöglichkeiten, dadurch natürlich Einkommen, dadurch natürlich auch das, wohin sie wollen mit den indianischen Gemeinden, nämlich die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben. Was würde denn passieren, wenn plötzlich jede Entwicklung, jedes Projekt, das von außen momentan einwirkt, gestoppt würde und die Menschen dort wieder komplett auf sich gestellt wären?
Das ist eine gute Frage. Da kommt es darauf an, wie weit die inzwischen in der Entwicklung sind. Ich würde mich trauen zu sagen, dass in 70% der Fälle, wo wir geholfen haben, jetzt nicht nur im Amazonasgebiet, sondern insgesamt, können sie es inzwischen auch alleine. Wenn man mal mindestens 15 Jahre gearbeitet hat, dann haben sie Chancen, dass auch wenn wir gehen, dass sie es dann mehr oder weniger alleine weitermachen können.
Sie haben mit den Indianern viel, viel, viel Zeit verbracht. Die Indianer haben mit Ihnen viel, viel Zeit verbracht. Wie hat das, dieser Umgang mit den Menschen dort, Ihr Leben verändert?
Ja, es macht was mit einem. Es macht eine Menge mit einem. Also erstens mal hat es mit einem gemacht, dass ich es ja auch zu keinem Zeitpunkt aufgeben wollte. Ne? Das ist ja schon eine klare Aussage. Also ich fühle mich schon ein bisschen als ein Teil von Ihnen. Ich würde niemals auswandern, ich würde niemals, so wie die Aussteiger, die sagen, da gehe ich jetzt ganz hin. Aus vielen Gründen. Man bleibt dort, weil man Freunde nicht im Stich lässt, auch wenn es mal ganz dumm ausschaut. Und man muss wissen, das war meinem Mann und mir ja auch absolut bewusst von Anfang an, wenn wir es angehen, dann müssen wir es auch durchhalten können. Sie nicht nur nicht im Stich lassen, wenn es ihnen schlecht geht, sondern eben auch das Know-how nutzen. Jeder Unternehmer, wenn er was kann, ja, dann macht das doch, weil es ihm und allen anderen nützlich ist, zum Vorteil ist. Und genauso ist es da. Ich habe so wahnsinnig viel Know-how, und zwar learning by doing. Ich habe das ja nirgendwo studiert oder gelernt. Ich habe es wirklich aus der Praxis für die Praxis.
Sie sind jetzt 71?
Ja.
Sehen viel jugendlicher aus und trotzdem, ich vermute mal, auch Ihnen tut hier und da mal irgendein Knochen weh. Haben Sie jemals schon mal an Zurücklehnen gedacht, an sowas wie eine normale Rente genießen und alles im herkömmlichen Sinne laufen lassen?
Also da würde ich mich vorher erschießen lassen.
Geht nicht, kommt nicht in Frage.
Nein, also erstens habe ich, Gott sei Dank, muss man Holz anfassen, habe ich relativ wenig Zipperlein. Ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall, aber der ist kuriert worden und bin auch noch recht beweglich. Das kommt natürlich alles durch den Wald. Auch, dass ich noch nicht so ganz alt ausschaue, kommt auch durch den Wald, durch die Feuchtigkeit. Ich glaube einfach, wenn man 4-5 Monate im Jahr bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit rennt und tut und macht und ich marschiere ja tagelang da durch den Schlamm und weiß ich was alles, da ist man erstens fit, man ist beweglich und das Regenwasser und die Waldluft und die Feuchtigkeit, das peppelt einen auf. Das ist wie Spa, wie Schönheitsfarm.
Das sind schon so viele erreichte Ziele und Projekte. Gibt es in der Arbeit und in der Zusammenarbeit mit den Indianern noch nahe oder auch entfernte Ziele, die Sie noch erreichen wollen?
Ja, ich möchte, dass das Ganze flächendeckender wird. Mhm. Wir haben ja immer das mit den Modellen, Prototypen gehabt und so weiter. Jetzt haben wir diese zwei Akademiestandorte. Zu denen gehört natürlich ein Einzugsbereich von unendlich vielen Dörfern, die da auch mitmachen. Aber ich möchte natürlich, dass das, dass möglichst viele andere indigene Völker, andere Dörfer, andere Gegenden in den Genuss von diesem Know-how und diesen Errungenschaften kommen. Überhaupt auch mit der Bedrohung. Es ist ja eine Diktatur geworden. Ecuador ist eine absolute Diktatur, keine Gewaltenteilung mehr, gar nichts. Durch diese Einflussnahme, die berühmte Divide et Impera, Strategien, um die Völker zu entzweien, in Unruhe zu versetzen, um sie dann manipulieren zu können. Es ist im Augenblick kein gesunder Boden, um sowas mit Hoffnung auf Erfolg verbreiten zu können. Also ich wünsche mir, dass ich noch das Leben habe, um diese Regierung zu überleben und dann auch noch wieder erleben kann, dass ein bisschen ruhigere Verhältnisse einziehen. Und man dann mit den jungen, gut ausgebildeten Indianern, die es ja Gott sei Dank jetzt gibt, dass die dann in der Lage sind, das fortzuführen und ja, weiterzugeben. Irgendwann mal auch ohne mich.
Frau Kocker, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen vielmals.
Mascha Kauka und der Kampf für die Rechte der Amazonas-Indianer. Mit Mascha Kauka sprach Nathalie Putsche.